ARD Sounds.
Also eins ist schon mal klar. Die Rentenreform wird uns alle betreffen. Und unser Geld, also ein Teil unserer Beiträge, das soll bald auch an der Börse angelegt werden. Ist das jetzt der ganz große Wurf? Wir klären hier heute mal die Fakten zur geplanten Kapitalmarktrente. Wie soll das alles funktionieren? Welche Verantwortung hat der Staat bei solchen Investitionen? Und gibt es eigentlich auch Risiken? Darüber sprechen wir mit Sebastian Schreiber. Er beschäftigt sich mit Themen rund um die Börse und die weltweite Konjunktur für die ARD-Finanzredaktion. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Freitag, der 26. Juni. Hi Sebastian.
Hallo Elena.
Gehörst du eigentlich zu denjenigen, die sich schon sehr früh mit Altersvorsorge beschäftigt haben oder eher zu denjenigen, die das Thema auf die lange Bank schieben und eher auf Durchzug schalten?
Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, so während des Studiums habe ich mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch überhaupt nichts mit Wirtschaft studiert, sondern eher in die Richtung Journalismus studiert. Aber jetzt so über den Job in der ARD-Finanzredaktion muss man sich ja doch mal mit dem Thema beschäftigen. Und dann habe ich mich schon mal gefragt, wie ist das eigentlich im Alter? Sorge ich da genug vor und muss ich mich da vielleicht besser aufstellen?
Und hast du ein gutes Gefühl, was deine Rente angeht?
Ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden. Aber da gehört natürlich auch dazu zu sagen, okay, es gibt die gesetzliche Rente. Schauen wir gleich noch näher drauf, was sich verändert. Aber es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, privat ein bisschen vorzusorgen. Und ich denke, es ist auch ganz klug, darüber nachzudenken, wie man das machen kann, damit am Ende im Alter eben genug übrig bleibt.
Ihre Empfehlungen sind von allergrößter Bedeutung für uns, für unseren Sozialstaat, für uns als Wirtschaftsstandort, aber vor allem für uns als Gesellschaft insgesamt.
Diese Woche hat ja der Bundeskanzler angekündigt, dass er alle Vorschläge der Rentenkommission umsetzen will.
Das von Ihnen vorgeschlagene Paket erfüllt damit zwei Ziele. Die Rente bleibt sicher. Und die Lasten werden gerecht verteilt über alle gesellschaftlichen Gruppen, über alle Generationen hinweg.
Dabei geht es unter anderem darum, dass mehr Menschen einzahlen sollen, also auch Selbstständige zum Beispiel. Es soll je nach Lebenserwartung ein höheres Renteneintrittsalter geben. Und ein zentraler Punkt, über den wir hier heute reden wollen, von dem, was wir in die Rentenkasse einzahlen, soll ein kleiner Teil jetzt an der Börse angelegt werden. Was ist das Versprechen dahinter?
Das Versprechen ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber die Lage ist ja auch dramatisch, wenn es um die Rente geht, dass wir die staatliche Rente ein Stück weit retten können, wenn wir künftig einen Teil der Beiträge an der Börse oder vielleicht besser gesagt allgemein an den Kapitalmärkten anlegen. Das heißt, auch die Bundesregierung, auch die Rentenkommission, die gehen davon aus, dass das Geld, das da vielleicht künftig mal einfließt, dann irgendwann auch Renditen abwirft, heißt, dass am Ende mehr Geld in der Kasse ist. Und da ist man sich auch sehr sicher, dass die Rechnung langfristig aufgeht. Schauen wir mal drauf, was eigentlich da wirklich neu ist. Die Altersvorsorge hat drei Säulen. Die erste Säule, das ist die gesetzliche Rente. Die zweite Säule, das ist die betriebliche Rente. Die hat nicht jeder. Die haben nur manche, zum Beispiel mit einer Betriebsrente oder einem Pensionsfonds, auf den man Zugriff hat. Das ist also Säule Nummer zwei. Und die dritte Säule, auch ganz wichtig, ist die private Altersvorsorge. Wo sich jetzt wirklich was ändert, das ist die erste Säule, also die klassische gesetzliche Rente. Bislang war die rein umlagefinanziert. Leute haben eingezahlt. Und andere haben aus diesem Geld eben Renten bezogen. Neu ist eben, dass alle Menschen, die in die gesetzliche Rente einzahlen, dann ein Stück weit auch von den Kapitalmärkten abhängen. Da kann es ja mal gut laufen und mal schlecht laufen. Das klingt immer nach dem, ja, weiß ich nicht, großen Kapitalismus vielleicht. Und ich habe da mal mit dem Chef der Deutschen Börse drüber gesprochen, Stefan Leitner. Der sieht da durchaus auch eine soziale Komponente.
Es wird so sein, dass alle, und das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wirklich an dieser positiven Kapitalmarktdynamik, an dem Zinseszinseffekt, so banal das ja klingt, auch partizipieren können.
Was meint er denn, wenn er in dem Zusammenhang von sozialer Gerechtigkeit spricht?
Ja, ich würde sagen, da geht es um den Zugang auch zu den Kapitalmärkten. Momentan ist es ja so, dass vor allem die Menschen, die eher wenig Geld haben, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, da mitzumachen. Vielleicht, weil sie denken, es reicht eben einfach nicht. Vielleicht, weil sie sich nicht trauen. Vielleicht, weil es eben kompliziert ist, ein Depot zu eröffnen und so weiter. Und das ändert sich jetzt ja mit der Sache, weil diese Aufgabe übernimmt der Staat. Es ermöglicht dann auch, mit kleineren Beträgen, mit kleineren Löhnen und Gehältern ein Stück weit davon zu profitieren, wenn Geld an der Börse angelegt wird und auf langfristige Sicht da am Ende tatsächlich Renditen entstehen.
Gilt das denn für wirklich uns alle, die wir in die Rentenkasse einzahlen? Und ab wann soll es damit losgehen?
Also ja, muss man sagen, hier geht es wirklich um alle, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Viele, viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, die das betrifft. Da wird es keine Ausnahmen von geben. Und wann geht es los? Also Stand jetzt ist es so, dass ab 2028 0,5% der Bruttolöhne Monat für Monat an die Kapitalmärkte fließt. Der Staat will das aber noch steigern. 2031 sollen es dann 2% sein. Und das ist dann auch erstmal das Maximum.
Wenn wir einmal bei diesen 0,5% bleiben, wie viel Geld ist denn das eigentlich? Wie groß ist das Volumen hier, über das wir hier sprechen?
In dem ersten Jahr, wo das erhoben wird, werden es wahrscheinlich so 8-9 Milliarden sein. Aber das wird ja nur ein Zwischenschritt sein. Man wird diesen Betrag dann jährlich steigern um 0,5 Prozentpunkte, bis man dann bei den 2% angelangt ist.
Aktienmärkte, die schwanken ja. Was passiert zum Beispiel, wenn ich in Rente gehe und die Kurse sind total im Keller?
Also was man generell sagen kann, der Erfolg dieses Modells hängt schon davon ab, ob sich das Investment am Finanzmarkt am Ende eben auch lohnt. Und das heißt, wenn es an der Börse nicht gut läuft, dann wird sich das in den Renten widerspiegeln. Die werden dann natürlich geringer ausfallen, als wenn es eine höhere Rendite geben würde. Die Kommission, die Bundesregierung eingesetzt hat, die schreibt das auch ganz deutlich im Bericht. Da schreibt sie nämlich, die Wertentwicklung der Kapitalanlage muss transparent kommuniziert werden, auch in schwierigen Marktphasen. Heißt, rein theoretisch ist es denkbar, dass diese Einlagen auch an Wert verlieren. Solche Phasen kann es geben, aber ganz wichtig, das System ist ja darauf ausgelegt, dass man langfristig anlegt, bestenfalls über einige Jahrzehnte. Und die Erfahrung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass dann ein breit gestreuter Aktienfonds oder wie auch immer dieser Fonds dann gefüllt ist, deutlich an Wert gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann einen Aktiencrash gibt und ein Rentner wirklich praktisch eine negative Rendite rausbekommt, weniger Geld bekommt, als er da eingezahlt hat, die ist tatsächlich sehr, sehr klein.
Ist jetzt natürlich auch ein bisschen typisch deutsch, dass ich erstmal nach den Risiken frage, German Angst. Aber wie ist es denn umgekehrt? Vielleicht kannst du mal eine Beispielrechnung geben. Ich sage jetzt mal eine Frau, die ist Mitte 30, arbeitet Vollzeit und hat ein deutsches Durchschnittsgehalt. Was kann am Ende für sie da noch rausspringen durch diese Kapitalmarktrente?
Ja, das können wir uns gerne mal anschauen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal rausgesucht, das durchschnittliche Gehalt einer Frau in Deutschland, die Vollzeit arbeitet. Laut Statistischem Bundesamt lag das zuletzt so bei knapp 4.500 Euro im Monat. Das nehmen wir jetzt mal als Grundlage.
Brutto, ne?
Brutto, genau, also faktisch vor Steuern. Jetzt haben wir uns ja gemerkt, 2% von diesem Gehalt sollen künftig an die Kapitalmärkte fließen. Das wären dann 90 Euro im Monat. Das ist jetzt natürlich entscheidend, wie hoch ist die Rendite am Kapitalmarkt. Da kann man jetzt keine sichere Aussage drüber treffen. Nehmen wir einfach mal an, diese Rendite liegt durchschnittlich bei 5% im Jahr über all die Jahre, in die man einzahlt. Und dann noch ganz wichtig, wie lange zahlt man ein? Du hast gesagt, so Mitte 30, sagen wir vielleicht mal, die ist 38 und zahlt noch 30 Jahre in die Rente ein, geht also voraussichtlich dann mit 68 in Rente. So, jetzt habe ich mal den Renditerechner bemüht und dann sehen wir, nach den Jahren hat sie gut 32.000 Euro von ihren Löhnen einbezahlt. Sie hat aber mehr als 41.000 Euro dazu bekommen, praktisch aus den Renditen, aus den Zinsen, macht summa summarum fast 74.000 Euro Guthaben. Nach dieser Zeit 2% vom Bruttolohn, 30 Jahre eingezahlt. So, und dann kommt es natürlich darauf an, wie lange lebt man dann noch? Da geht es um die Lebenserwartung. Die wird so ein bisschen zugrunde gelegt für die Frage, wie viel monatliche Auszahlung kommt dabei dann raus. Und da landen wir bei ihr so bei ungefähr 300 Euro im Monat. Das ist also das Geld, das zusätzlich kommt durch diese Kapitalrente.
On top auf die Rente.
On top, genau. Das hätten wir nicht, wenn es nicht diese Kapitalrente geben würde. So. Und die Rendite ist dabei ein total entscheidender Faktor. Denn wir können das natürlich jetzt einfach auch mal variieren. Und mal angenommen, die Rendite ist im Durchschnitt 7%. Das ist eine Zahl, die ja ganz häufig genannt wird, wenn es um so durchschnittliche Renditen am Aktienmarkt geht. Weil das ist eine Zahl, die wir eben in der Vergangenheit gesehen haben bei breit gestreuten, breit angelegten Fonds. Mal angenommen.
Über die letzten Jahrzehnte.
Genau, mal angenommen, es kommt jetzt wirklich zu diesen 7%, dann könnte sie sogar 430 Euro im Monat mehr bekommen. Das wird sich dann also nochmal mehr rechnen. Also wir sehen, die Rendite hat einen großen Einfluss. Aber ich will auch gerne noch sagen, zur Transparenz, solche Rechnungen sind natürlich auch davon abhängig, wie zum Beispiel das Gehalt im Laufe der Lebenszeit auch steigt. Dann das Thema Inflation spielt da natürlich rein. Also Geldentwertung können wir auch nicht genau sagen, wie die sich entwickelt. Also da gibt es viele unbekannte Variablen, aber das war jetzt nur mal so ein Eindruck, wie das ausfallen könnte, wenn diese Parameter jetzt nicht da reinfallen und das Gehalt einigermaßen stabil bleibt.
Und diese Erträge aus der Rendite, die kriegt dann auch wirklich jeder individuell?
Genau. Im Prinzip kommt es natürlich darauf an, wie hoch ist dein Gehalt ausgefallen, also wie viel prozentual von deinem Bruttolohn ging über die Zeit da rein. Und dann gibt es noch eine andere Komponente, die da wichtig ist, nämlich der Staat oder die Rentenkommission wird möglicherweise auch verschiedene Optionen offen lassen, wo man dieses Geld rein investiert. Werden wir sicher auch gleich noch drüber sprechen, wohin das Geld fließt. Aber das ist an der Stelle wichtig, weil es gibt schon ein individuelles Konto, sage ich jetzt mal, wo jeder drauf einzahlt. Das ist nicht vergleichbar mit einem Depot bei einer Bank, wo man vielleicht selber in Aktien investiert, weil an das Geld komme ich nicht ran. Ich kann jetzt also nicht auf halbem Wege sagen, ach, ich habe jetzt mal 15 Jahre in diese Kapitalrente einbezahlt, jetzt reicht es mir eigentlich, ich will jetzt praktisch den ganzen Betrag, der da drauf liegt, haben. Gerade stehen die Börsen doch so super, ich buche das jetzt ab, ich brauche jetzt den ganzen Betrag, weil ich mir irgendwas Schönes kaufen will. Das geht also nicht. Also es geht im Prinzip wirklich darum, bis zum Renteneintritt das zu besparen und dann errechnet sich eine individuelle Zusatzrente, je nachdem, wie viel Geld zum Zeitpunkt X da eben dann drin liegt.
Unter Ökonomen gilt das ja geradezu als alternativlos, dass unsere Rentenbeiträge, dass die Rente an die Börse oder an die Kapitalmärkte geht. Warum eigentlich?
Das Grundproblem ist ja, die Menschen werden immer älter, die geburtenstarken Jahrgänge, das sind die berühmten Babyboomer, die Boomer. Die gehen jetzt zunehmend auch in Rente und wir haben einfach nicht genügend junge Leute, die dazukommen, Rentenbeiträge zahlen, die das Ganze auffangen würden. Dieser demografische Wandel, den ich gerade geschildert habe, der hat ja auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft an sich, beziehungsweise auf die Stärke der Wirtschaft. Mal angenommen, die Wirtschaft würde sehr, sehr stark wachsen. Die Unternehmen wären sehr erfolgreich, würden mehr erwirtschaften, die Löhne würden steigen. Dann wird sich ja auch die Rentenkasse freuen, denn die Rentenbeiträge gehen ja prozentual davon ab. Aber auch danach sieht es momentan nicht aus. Da gibt es Prognosen von Wirtschaftsforschern, die sind da relativ zurückhaltend, was das Wachstum in der Zukunft angeht. Einfach weil uns auch da die Menschen fehlen, auch weil es in Deutschland an Investitionen geht. Der Standort an sich ist nicht mehr so attraktiv. Also auch über die Wirtschaft hätte man das Rentensystem wahrscheinlich nicht retten können. Und daher war der Druck, da jetzt irgendwie zu reagieren und diese Komponente mit dazuzunehmen als Chance, einfach sehr, sehr groß.
Ich habe das Gefühl, wenn man so die Medien verfolgt, dass alle durch die Bank weg die Kapitalmarktrente total abfeiern. Aber gibt es denn auch kritische Punkte?
Also es gab jetzt erstmal positives Feedback für diese Gruppe von Fachleuten, die gesagt haben, ja, da habt ihr euch schon was Gutes überlegt, wir müssen was tun und das ist ein Schritt, den wir machen können. Aber wie es in Deutschland so ist, jetzt sind wir in so einer Phase, wo es dann auch kleinteilig wird, wo man sich die Details mal anschaut.
Kritik kommt vor allem von den Arbeitgebern, konkret daran, dass deren Anteil an den Rentenbeiträgen erhöht werden soll, um die Kapitalrente zu finanzieren.
Diese 2%, um die es da geht, die teilen sich auf hälftig, trägt das der Versicherte, muss man also selber abdrücken von seinem Lohn. Aber die andere Hälfte, die trägt der Arbeitgeber. So ist es zumindest geplant.
Diese Belastung muss ausgeglichen werden, forderte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes im Deutschlandfunk.
Sollte der Staat dieses machen, kann eigentlich nur unsere Forderung sein, dass wir eine Entlastung in anderen Bereichen kommen. Da gibt es hinreichende Möglichkeiten im Steuer- und Abgabensystem.
Also mein Gefühl ist, da zum Beispiel wird es politisch sicher nochmal eine Debatte geben, wo man sagt, wie können wir da vielleicht einen Ausgleich schaffen, dass die Belastung für die Unternehmen nicht zu groß wird? Und Kritik kommt natürlich, das ist ein bisschen erwartbarer, würde ich sagen, von den Sozialverbänden in Deutschland, die sagen, mit diesem Geld der Menschen sollte man nicht spekulieren. Das ist einfach zu schlecht planbar. Wie entwickelt sich die Lage an den Finanzmärkten? Wir sind zu abhängig von Krisen, die da entstehen. Das können wir nicht machen. Wir müssen eine andere Lösung finden. Also ja, es gab jetzt erstmal ja, fast schon eine Begeisterung, muss man sagen, dass zumindest wirklich da ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, mit dem viele gut leben können. Das habe ich auch gesehen. Aber jetzt muss man mal schauen, was politisch wirklich draus wird. Denn umgesetzt sind diese ganzen Vorschläge ja noch nicht. Die Bundesregierung will das zwar machen, aber jetzt müssen wir mal schauen, wie das in den nächsten Monaten wirklich konkret läuft und ob dieses Paket, das jetzt auf dem Tisch liegt, dann auch wirklich so kommt.
Wenn es um diese Kapitalmarktrente geht, da wird ja immer Schweden als Beispielland genommen. Also es wird ja schon von der Schwedenrente gesprochen.
Dort wurde das Rentensystem vor gut 25 Jahren umgestellt. Und seitdem setzen die Skandinavier bei der Altersvorsorge auch auf den Aktienmarkt.
Wie funktioniert das da und wie konnten Rentnerinnen und Rentner in Schweden davon bereits profitieren?
Ja, das System in Schweden ist ohne Zweifel, Elena, das Vorbild für diese Kapitalrente. Das funktioniert da auch ganz ähnlich. Über den Anteil der Löhne, die reinfließen, haben wir gesprochen. Der ist in Schweden sogar noch ein bisschen höher.
2,5% des Einkommens werden für jeden am Kapitalmarkt angelegt.
In Schweden heißt das ganze Ding Prämienrente. Gibt es seit 1998 und insgesamt hat man auch gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es um die Rendite geht. Auch das hat mir der Chef der deutschen Börse erzählt, Stefan Leitner.
Im Durchschnitt sind dort Renditen Renditen von 10% erreicht worden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Selbst wenn das 5%, 6% sind, dann ist das einfach ein großer Betrag.
Man muss aber auch beachten, das ist auch ganz wichtig, dass in Schweden sich noch mehr Dinge unterscheiden. Zum Beispiel sind die da sehr, sehr stark aufgestellt, wenn es um eine betriebliche Altersvorsorge geht.
Das schwedische Rentensystem besteht aus drei Säulen. Der staatlichen Rente, einer Betriebsrente der Firma und privatem Sparen.
Eine betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel eine Betriebsrente oder ein Pensionsfonds, das ist in Schweden sehr, sehr verbreitet, haben fast alle Menschen dort. In Deutschland ist es übrigens nur jeder Zweite. Und auch das macht die Rente in Schweden ein bisschen stärker als hier in Deutschland. Da geht es also nicht nur um diese Kapitalrente. Und noch was ist wichtig.
Wer möchte, kann selbst einen Fonds auswählen.
Die Schweden können nämlich mitbestimmen, wohin soll mein Geld fließen aus diesem kapitalgedeckten Teil. Die haben da mehrere hundert Fonds zur Auswahl, die sind ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet. Die bringen auch ein bisschen unterschiedliches Risiko mit.
Ansonsten landet man automatisch im staatlichen Standardfonds AP7, der unter anderem in weltweite Aktien investiert.
Es gibt auch so eine Art Standardvariante, die wird es in Deutschland auch geben. Die bekommt man, wenn man praktisch nichts macht. Aber da gibt es schon eine große Wahlfreiheit für die Menschen in Schweden und möglicherweise kommt das auch in Deutschland so. Ist aber noch nicht ganz klar, was wir da im Angebot haben, wie diese Fonds am Ende aussehen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit für die Bundesregierung, das jetzt letztendlich auszugestalten.
Ja, was weiß man denn schon darüber, wie das in Deutschland stattfinden soll? Ich möchte ja tatsächlich schon ganz gerne wissen, wo mein Geld angelegt wird, also ob das zum Beispiel in Rüstungsunternehmen oder so fließt.
Es wird eben dieses Standardangebot geben, ein Fonds, der aus unterschiedlichen Bestandteilen bestehen wird. Da werden sicherlich Aktien drin liegen von Unternehmen, ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt, aber eben auch andere, ich sage jetzt mal, Optionen, die es am Finanzmarkt gibt, also zum Beispiel Anleihen oder festverzinsliche Papiere. Klingt jetzt sehr technisch, aber es gibt natürlich am Finanzmarkt unterschiedliche Dinge, in die man letztendlich investieren kann. Und die bringen eben auch ein unterschiedliches Risiko mit. Die Rentenkommission hat da schon ein paar Bedingungen festgeschrieben, die sie wichtig findet. Zum Beispiel schreibt sie, das Kapital muss möglichst breit gestreut angelegt werden, um die Risiken einfach auszugleichen. Und es geht auch darum, dass es in unterschiedlichen Ländern zum Beispiel angelegt wird. Man merkt also schon, das Geld bleibt nicht unbedingt hier nur bei uns in Deutschland. Das Ausland wird man wohl auch mit einbeziehen. Und dann noch ein Zitat, das ich ganz spannend finde aus diesem 80-seitigen Bericht der Kommission. Dabei sind politische Festlegungen zur Anlagepolitik und ein Ausschluss bestimmter Länder oder Branchen zu vermeiden. Und da, Elena, sind wir ja auch wieder bei deiner Frage. Zum Beispiel Rüstungskonzerne und so weiter, sind die damit vertreten? Da will sich die Kommission erstmal nicht festlegen. Sie schreibt aber weiter, sehr wohl können und sollen nach sorgfältiger Einzelfallprüfung unethische Investitionen ausgeschlossen werden. Ich versuche es mal zu übersetzen. Man könnte vielleicht sagen, alles scheint erstmal möglich. Es kommt eben darauf an, wie sich der Verwalter des Geldes im Einzelfall entscheidet.
Und wer wird das denn sein?
Auch das muss die Politik noch festlegen. Und auch eben, welche Angebote es dann in diesem Fonds geben wird. Es gibt mittlerweile auch tatsächlich einen deutschen Staatsfonds. Das ist der erste deutsche Staatsfonds dieser Art. Der heißt Kenfo. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Da geht es also mal blöd gesagt um Atommüll, wo der zwischen- oder entgelagert werden soll, weil das ist eine teure Sache. Da will der Staat also auch Geld generieren über einen Fonds und hat diesen Kenfo-Fonds aufgesetzt. Und das ist für uns auch ein interessanter Punkt, weil dieser Fonds zur kerntechnischen Entsorgung, komplett anderes Thema, Kenfo, der könnte auch ein Vorbild sein, wenn es um die Frage geht, wohin fließt eigentlich das Geld aus dieser neuen Kapitalrente? Das könnte eine Option sein, das da anzudocken. Auch die Bundesbank ist immer wieder mal im Gespräch, aber das ist noch nicht entschieden.
Okay, also es bleibt zu beobachten, wo unser Geld angelegt wird. Aber das ist ja auch wirklich eine große Verantwortung, die die Rentenkassen dann da haben. Also ich recherchiere ja auch immer mal wieder mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen und auch mit schwedischen Kolleginnen. Und da kommt es schon immer mal wieder vor, dass die Recherchen auch machen dahingehend, wo diese Rentengelder landen, ob die eben auch bei Unternehmen landen, die sich nicht so korrekt verhalten, wo es dann auch eben gilt, Missstände aufzudecken. Und auch in diesem Jahr, da hat ein Journalistenteam in Schweden den größten Journalistenpreis gewonnen, weil sie eben aufgedeckt haben, dass Gelder, Rentengelder in dieses Unternehmen Northvolt gesteckt wurden. Das kennen wir ja auch. Die haben so Fabriken gebaut für Batterien für E-Mobilität, auch in Norddeutschland. Dann haben sie Insolvenz angemeldet und da sind jetzt umgerechnet 6 Millionen Euro aus der schwedischen Rentenkasse flöten gegangen. Die sind einfach weg. Kann man denn das Geld überhaupt durchweg sozialverantwortlich anlegen?
Das kann man nicht garantieren, nein. Da gibt es einfach auch ein altes Problem. Je strenger man diese Maßstäbe jetzt ansetzt für zum Beispiel soziales oder vielleicht auch ökologisches Investment, desto weniger Unternehmen bleiben da am Ende übrig, die diesen Maßstäben überhaupt gerecht werden. Und dann wiederum ist es halt sehr schwer, das Geld wirklich breit zu verteilen. Also wenn du wirklich nur ein paar Unternehmen findest, wo du sagst, hier bin ich mir sicher, da passiert nichts, dann kannst du das Geld halt nicht so wirklich gut streuen. Und damit steigt natürlich auch wieder das Risiko. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, zu viel Geld in einzelne Unternehmen zu stecken, von denen wir dann abhängig sind. Also lieber mehr Unternehmen nehmen und das Geld breiter verteilen. Es gibt natürlich Bereiche, wo man sich drüber streiten kann, wie zum Beispiel Rüstungsunternehmen. Da sagen ja viele, da möchte ich nicht rein investieren. Das muss dann der Verwalter im Einzelfall eben entscheiden. Aber so eine Absicherung, eine hundertprozentige Sicherheit, dass es dann nicht zu solchen Skandalen kommt, wie zum Beispiel in Schweden, wo es um dieses Northvolt-Unternehmen ging, das kann man nicht garantieren. Die Rentenkommission schreibt, sie sieht ein Risiko, dass es da zum Beispiel auch zu politischer Einflussnahme kommen könnte. Da geht es ja um so viel Geld. Mhm. Könnte ja auch praktisch sein für die Politik zu sagen, komm, da gibt es ein Unternehmen, das wollen wir jetzt mal pushen, schieb doch das Geld dahin. Und genau das soll eben nicht passieren. Da soll es eben eine Gruppe von Expertinnen und Experten geben, die unabhängig agieren und unabhängig auch diese Investmententscheidung dann treffen.
Okay, also es bleibt wirklich spannend und ich höre da auch schon unsere nächste 11KM-Folge dazu, wenn dann feststeht, welche Kriterien es da geben wird und wo das Geld am Ende überall angelegt wird. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das jetzt wirklich ab 2028 kommt?
In der Bundesregierung aus Union und SPD, da ist der politische Druck und auch der politische Wille sehr, sehr groß, das so umzusetzen. Und man hat ja auch das sehr stark wahrgenommen, wie zufrieden jetzt erstmal alle mit diesen Vorschlägen waren. Das heißt aber nicht, dass nicht auf diesem Weg dahin noch irgendwas passieren kann, das diesen ganzen Prozess noch mal ein bisschen aufhält. Weil es sicherlich in den Details, in den kleinen Teilen auch mal Gruppen geben wird, die mit einzelnen Punkten nicht einverstanden sind. Also ich würde jetzt mal vermuten, das Paket kommt so und man möchte auch Gas geben, das in dieser Legislaturperiode irgendwie noch anzuschieben. Aber ob es dann wirklich 2028 so in der Form kommt, kann man natürlich nicht sicher sagen. Aber ich würde mal sagen, die Chancen stehen ganz gut.
Und rettet die Börse denn dann jetzt wirklich unsere Rente?
Tja, das klingt natürlich ein bisschen pathetisch, ne? Rettet das die Rente? Also ich würde jetzt mal sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu groß gefasst, ne? Das klingt so ein bisschen so Ende gut, alles gut. Jetzt haben wir ja eine Lösung gefunden. Wir gehen einfach an die Börse, die Rente ist gerettet und wir freuen uns alle drüber. Aber man übersieht vielleicht am Ende auch, dass wir ja weiterhin vor großen Problemen stehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir alle mehr belastet werden, um dieses Problem am Ende irgendwie zu lösen. Das bedeutet, die Rentenbeiträge, die werden ja auch erstmal steigen wahrscheinlich, ne? Also wir haben dann erstmal weniger netto vom Brutto, ne? Dieser berühmte Satz. Also wir werden das erstmal auch im Portemonnaie merken. Das geht jetzt nicht wie von Zauberhand und die Aktienmärkte schießen in die Höhe und die Rente steht wieder besser da. Das wird lange dauern. Die Rentenbeiträge werden absehbar steigen. Die Kommission geht ja davon aus, dass die Kapitalrente das Rentenniveau dann ab 2040 so in dem Dreh dann irgendwann stützen kann und es danach in den kommenden Jahrzehnten auch kontinuierlich steigt. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Entscheidung für die nächste Generation, die bald in Rente gehen. So ehrlich muss man sein, die werden davon nicht mehr allzu viel haben. Und alle Fachleute sind sich einig, ohne die anderen Aspekte, also zum Beispiel höheres Eintrittsalter, mehr Beitragszahler in der gesetzlichen Rente und, würde das am Ende auch nicht funktionieren. Die Börsen allein können die Rente also nicht retten, würde ich sagen, aber sie spielen eine große Rolle.
Da steht ja jetzt für uns alle ein totaler Kulturwandel bevor. Die Deutschen sparen doch eigentlich am liebsten ihr Geld unterm Kopfkissen. Wir sind die Barzahlernation Nummer 1. Und jetzt werden quasi alle Leute dazu verpflichtet, an die Börse zu gehen. Was sagst du? Ist Deutschland bereit für den Börsengang?
Ja, also ich würde sagen, es ist Zeit. Wir können uns das trauen. Man darf ja auch nicht vergessen, es sind 2% von den Bruttolöhnen. Der Löwenanteil der Rentenbeiträge, der fließt ja weiterhin in die sichere, umlagefinanzierte Rente. Das bleibt. Wir fangen jetzt also nicht auf einmal an, in einem Casino zu zocken mit unseren Renten. Ein kleiner Teil fließt dahin, der Großteil eben nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können uns das trauen. Und wenn wir mal nach Schweden schauen, wir haben ja schon über das Land gesprochen, da muss man auch feststellen, wenn wir das vor 30 Jahren schon genauso gemacht hätten, dann wären heute viele, viele Milliarden
hätten wir die 10%
mehr in der Rentenkasse gelandet. Ne? Aber das ist alles vergossene Milch. Wir müssen jetzt halt von vorne anfangen. Das heißt aber auch, wir müssen geduldig sein. Das ist ein Modell, das wirklich ganz klar auf die Zukunft ausgerichtet ist, das zwar einige Risiken mitbringt, aber eben am Ende auch die Chance, dass wir in Sachen gesetzliche Rente doch nochmal die Kurve bekommen.
Ich danke dir, Sebastian.
Vielen Dank.
Mit Mit Sebastian Schreiber haben wir heute darüber gesprochen, was mit der geplanten Rentenreform auf uns alle zukommen wird und welche Chancen und Risiken es dabei gibt. Alles Weitere von ihm rund um die Börsen- und Finanzmärkte findet ihr bei tagesschau.de/Wirtschaft. Am Montag geht es bei 11KM um die Bundeswehr und das Weltall. Es geht darum, wie Deutschland zur Space-Macht werden könnte und warum sich die Bundeswehr da irgendwie offenbar selbst im Weg steht. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzgert. Mitgearbeitet hat Nicole Dienemann. Produktion Timo Lindemann, Dennis Filimonow und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch und ich freue mich, wenn wir uns Montag schon wieder hören. Bevor wir für heute Schluss machen, möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen. 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. Komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht, ohne Schnickschnack oder kompliziertes Fachgeschwafel. Zum Beispiel, wieso gibt es noch nicht genügend Ladesäulen für E-Autos? Was können wir uns bei den Schweden in Sachen Rente abgucken? Und warum bremsen hohe Mieten unseren Arbeitsmarkt aus? Wer wichtige Zusammenhänge verstehen will, findet im Podcast 10 Minuten Wirtschaft klare Antworten, die wirklich weiterhelfen. 10 Minuten Wirtschaft hört ihr natürlich in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu, den gibt's in den Shownotes. Hört doch mal gern rein, lohnt sich.